Inforadio Podcast.
Am Beginn dieser Sendung möchte ich aus der gerade erschienenen Biografie von Rudi Assauer zitieren, dem früheren Manager von Schalke 04. Dann ist eben sehr schnell klar, worum es heute geht. Zitat: Will man den dicken Max machen, nach außen stark sein, dann sagt man gerne, ich kenne keine Angst. Doch wenn es eine Sache in meinem Leben gibt, vor der ich immer Angst hatte, so richtig Schiss auf Deutsch, dann Alzheimer. Bloß nicht diese Nummer, bloß nicht dement werden im Alter, das schwirrte mir oft im Kopf herum. Erst meine Mutter, dann mein Bruder und nun hat's mich erwischt. Jetzt muss ich damit klarkommen, ich gehe doch erst langsam auf die 70 zu. Ich wollte noch das Alter, das Leben genießen. So eine Scheiße, verdammt nochmal. Zitat Ende. Mein Thema ist also klar: Alzheimer. Mein Gast ist im 71. Lebensjahr, ist einer der renommiertesten Alzheimer-Forscher, ist Gründungsdirektor des Netzwerks Alternsforschung an der Universität Heidelberg, ist Eiweißspezialist und war ganz entscheidend an der Entdeckung dessen beteiligt, was bei Alzheimer in den Hirnzellen des Menschen passiert. Eiweißablagerungen, die die Zellen absterben lassen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Konrad Bayreuther.
Grüß Gott, Herr Karl.
Herr Professor Bayreuther, ich möchte erstmal einen Begriff aus diesem Zitat aufgreifen. Sie wissen so unglaublich viel über Alzheimer. Haben Sie persönlich dieselbe Angst wie Rudi Assauer?
Nein, eigentlich bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich würde mich interessieren, Alzheimer krank zu werden und dann darüber schreiben.
Wenn Sie das dann noch können, also ich meine, das ist jetzt wirklich, überraschend.
So das ist ja ein bisschen eine Fehleinschätzung. In den ersten Jahren der Alzheimer-Krankheit ist noch sehr, sehr viel da. Und die Angst und dieses Verzagen nimmt einem viel zu viel an noch Vorhandenem. Und deshalb denke ich, dass Angst ein generelles Problem ist. Angst ist Stress. Und wir sehen ja leider fast bei der Mehrheit der Alzheimer-Patienten am Anfang diese Antriebsstörung, die wir Depression nennen.
Aber wenn es richtig ist, dass diese Veränderungen im Gehirn schon 10 Jahre beginnen, bevor man erste Symptome merkt, dann müsste man das ja eigentlich auch rechtzeitig diagnostizieren können. Aber wer will das schon? Haben Sie sich mal testen lassen?
Nein, ich habe mich nicht testen lassen, aber meine Chancen sind so wie Ihre. Man muss nur alt genug werden, dann kriegen wir Alzheimer. Die Frage, wann das ist, können wir selbst eben regulieren, steuern durch unsere Lebensführung. Aber dadurch, dass meine Mutter Alzheimer hat, bin ich nicht außen vor.
Moment, ist das etwas Genetisches?
Naja, Alzheimer läuft in Familien. Die Hälfte der Alzheimer-Patienten in Deutschland, weltweit auch, hat einen ganz bestimmten erblichen Risikofaktor. Aber nur jeder sechste Bundesbürger hat das nicht. Also das, wenn man diesen Erbfaktor hat, hat man dreimal höheres Risiko, früher zu erkranken als die Normalbevölkerung.
Aber ist es dann richtig, dass man die für Alzheimer typischen Veränderungen im Gehirn haben kann und trotzdem völlig geistig fit sein kann? Es gab ja diese Studie in den USA an den Nonnen. Ja, vielleicht erläutern Sie uns das bitte.
Ich glaube, dass es hier wirklich Aufklärungsarbeit braucht. Wenn ein AIDS-Virus Sie erwischt, dann braucht der AIDS-Virus einige Zeit, bevor Sie das berühmte Kaposi-Sarkom oder irgendein anderes AIDS-Zeichen bekommen. Wir wissen heute, dass die Metastasen beim Brustkrebs etwa 20 bis 30 Jahre brauchen. Wir wissen heute, dass Parkinson 30 Jahre braucht, bis wir die Schüttellähmung sehen. Wir wissen beim Alzheimer, und das habe ich mit auch mal untersucht, ich habe einfach mal geschaut, wie alt sind eigentlich diese Ablagerungen im Gehirn? Die sind über 30 Jahre alt. Und so ein Patient lebt dann höchstens, wenn er sehr lange lebt mit der Krankheit, 9 Jahre, 3x3 Jahre, die leichte, mittelschwere und schwere Form.
Ich weiß natürlich, dass Sie sich persönlich nicht vorbereiten, sondern dass Sie persönlich etwas dagegen tun. Also Sie sagen zwar, dann könnte ich daran forschen, wenn ich es kriege, aber Sie tun natürlich alles, um es zu vermeiden. Sagen Sie uns bitte was.
Ja, und der Witz ist, das ändert sich laufend, weil die Erkenntnisse durch Laufen zunehmen. Also ich habe mein Leben drastisch geändert, als ich merkte, dass da Eiweißablagerungen im Gehirn sind und dass die so lange brauchen und dass das irgendwo mit Lebensführung zusammenhängt. Das kam schon sehr früh eigentlich raus.
Aber was ist dabei gesichert? Also welche Vorbeugungsmaßnahmen sind Ergebnis wirklich harter wissenschaftlicher Erkenntnisse?
Naja, die Sicherheit ist so gut wie halt das Modell. Die meisten Dinge, die gesichert sind, heute sind nur im Tiermodell, im Mausmodell gesichert. Beim Menschen gibt es allererste Daten, da sage ich Ihnen mal etwas, was jetzt gesichert ist. Wenn man den Empfehlungen der amerikanischen Gesellschaft für Kardiologie, den Herzspezialisten folgt, die sagen, 5-mal in der Woche 30 Minuten Bewegung. Und zwar mal langsam gehen, ein bisschen schneller, so ein bisschen Intervalle machen. Und es gibt jetzt eine Gruppe in den USA, die hat die Gehirne von Menschen, die genau das machen, untersucht. Und hat die verglichen mit Menschen, die das nicht machen. Und es kommt daraus, es gibt weniger Ablagerung bei den Gehirnen dieser Menschen. Nun hat man muss jetzt natürlich Menschen nehmen, die eine bestimmte Ablagerungsmenge haben und die jetzt auch mal Sport machen lassen. Das war jetzt retrospektiv, muss man natürlich auch prospektiv machen. Und bei den Mäusen sieht man das auch nicht. Wenn sie eine Maus in einen Plastikkäfer stecken, die wir normalerweise im Labor benutzen, und die vergleichen mit einer Maus, die in einem schönen Käfig lebt, ein sauberer Glaskäfig mit einem Häuschen drin. Die Mäuse mögen gern im Dunkeln sein, mögen kein Tageslicht, ein bisschen Holzwolle zum Spielen, was zum Klettern. Und dann gucken Sie diese Mäuse an, dann sehen Sie, es gibt so Couch-Potatoes, Mäuse, die überhaupt nichts machen in diesem, die liegen halt nur rum und fressen, es geht ihnen ja gut, nicht? Und dann gibt es die ordentlich bewegen. Und die sich ordentlich bewegen, haben nur 15% der Ablagerung, die Kontrollmaus hat, die arme Kirchenmaus in diesem Plastikbehälter. Und etwa ein Viertel von dem, was diese Couch-Potatoes haben. Nicht? Also man kann im Tiermodell das zeigen und zum ersten Mal gesagt, wie gesagt, ist Bewegung jetzt gezeigt worden, dass es die Ablagerung im Gehirn reduziert.
Und was ist mit Ernährung?
Das große Thema ist natürlich Ernährung und Bewegung und natürlich Neugierde, geistige Aktivität. Bei der Ernährung, da wurde mir relativ spät bewusst, dass 10% unseres Gehirnfettes Fischöl ist. Fischöl hat einen chemischen Namen, das heißt Docosahexaensäure, ist eine Omega-3-Fettsäure. Omega-3 kennt jetzt mittlerweile jeder Bürger. Er kann auch aus Leinöl, Sonnenblumenöl, nicht aus Olivenöl. Olivenöl schmeckt gut, aber das macht was anderes. Hilft bei Heilprozessen, fördert Entzündungen, die ja für Heilprozesse wichtig sind. Aber diese Rapsöle und sowas, die haben Omega-3 und unser Körper kann etwa 1% davon umwandeln in das Fischöl. Ich nehme jetzt Lachsölkapseln, weil eben diese 10% Fischöl müssen ja irgendwo herkommen, nicht? Und die werden ja dauernd verbraucht. Dieses Fischöl hat folgenden Sinn, man kann das sofort verstehen. Bei den Fischen wächst ja der Kopf ein Leben lang. Und wenn so ein Kopf wächst, müssen Nervenzellen natürlich Arme ausstrecken, also die Verbindung machen, und dazu kann das Gehirn nicht aus Beton sein. Das muss möglichst flexibel sein. Und nur in den kalten Gewässern sind die Fette recht fest. Man merkt es ja, wenn man die Butter aus dem Kühlschrank holt, nicht? Und bei den gerade Fischen wie Heringen, die aus kalten Regionen kommen, gibt es besonders viel von diesem DHA, Docosahexaensäure. Also beim Essen ist es ganz wichtig, dass man bunt isst. Das Gemüse ist ein bisschen draußen, das ist nicht mehr so die Empfehlung, hat man ja jahrelang empfohlen.
Sondern ja, man empfiehlt, 500 Gramm, ich meine,
wer ist das? Mein Name schon, empfiehlt jetzt Obst. Früchte, das sind natürlich Dinge, die das Leben in sich tragen und bis zum Keimen stabilisiert werden müssen. Diese Polyphenole, also im Apfel gibt es allein 15.000 Substanzen, schätzt man, man kennt sie gar nicht alle, die verhindern, dass aggressive Sauerstoffmoleküle da zerstören.
So was mit Alkohol?
Also Alkohol schadet nicht und schützt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeit habt, ich könnte ja eine schöne Geschichte dazu erzählen. Kürzlich in Schottland wurde eine Studie publiziert mit einer Menschengruppe, einer Bevölkerungsgruppe aus einem Bereich Schottlands, das Lothian heißt. Diese Menschen wurden 1936 geboren. Die Menschen sind jetzt über 70 Jahre alt, wurde die geistige Fähigkeit, die Kognition gemessen. Und es kam heraus, die besonders viel getrunken haben, waren besonders fit. Und dann hat man gesagt, nein, wir haben ja von diesen Leuten den IQ mit 11 Jahren. Von all diesen Bürgern wurde 1947 der IQ bestimmt. Und herauskommt, die mit dem hohen IQ mit 11 Jahren, die waren auch kognitiv fit, ob sie getrunken haben oder nicht. Also wenn man als Schüler ordentlich aufgepasst hat, kann man auch Alkohol trinken und sich ihn auch leisten. Ich glaube, die Geschichte mit dem Alkohol hat was mit Lebensqualität zu tun. Und wenn jeder einfach sich nur klar macht, einmal in der Woche darf ich keinen Alkohol trinken, dann bin ich auch kein Alkoholiker, dann kann man schon einigermaßen damit umgehen. Ich trinke gern mein Schlückchen Wein.
Tanzen soll sehr gut sein, da sind wir wieder bei Bewegung.
Das ist richtig. Denken Sie mal an Tanzen, was man da alles können muss. Nicht? Ich meine, wir Männer mögen das ja nicht so sehr, aber das spricht das Gefühl an. Musik bewegt die Beine, nicht kleine Kinder tanzen nach Musik. Also Musiktherapie ist auch etwas, was ich sehr intensiv betreibe. Ein gepflegter Tänzer unterhält sich auch mit seiner Tänzerin. So was Universelles gibt es kaum noch.
Mhm. Und was mit Sex?
Oh, dazu gibt es viel Information, auch wie die Frequenz von Sex im Alter ist. Und Alzheimer-Patienten lieben auch noch den Kontakt, den sexuellen Kontakt. Und er ist nicht
gestört. Ich meine, das jetzt zur Vorbeugung.
Ob er was zur Vorbeugung tut, da möchte ich mal die Kontrollpopulation finden. Das wird ein bisschen schwierig sein für die Wissenschaft. Ich kenne keine Arbeit zur Enthaltsamkeit und Alzheimer. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Gefühlsleben, ein intensives Gefühlsleben, das Gehirn sehr universell beschäftigt. Und wir wissen, das beschäftigte Gehirn hat weniger Ablagerungen.
Herr Professor Bayreuther, ich habe dieses Thema Vorbeugung bewusst an den Beginn unseres Gespräches gestellt. Sie sind einer der bedeutendsten von weltweit 25.000 Alzheimer-Forschern. Wir verdanken Ihnen, wie gesagt, dass wir wissen, was bei Alzheimer im Gehirn passiert. Ich komme da gleich drauf, das zu definieren. Und doch ist Vorbeugung im Grunde das Einzige, das Sie uns empfehlen können, weil Alzheimer zwar diagnostiziert werden kann, aber weder verhindert noch therapiert werden kann, also sprich unheilbar ist.
Ja, es ist schon eine traurige Wahrheit. Als meine Mutter Alzheimer krank wurde, das war natürlich der Schlag ins Kontor. Sie hat alles bekommen, was man machen würde, wenn der Sohn Wissenschaftler ist. Und meine Mutter hat mich bis zum Tode erkannt. Und das war auch noch relativ viel da. Aber sie war letztlich dann auch ins Bett gezwungen und konnte nicht mehr gehen. Und der Prozess schritt fort. Ich denke, wir sollten uns mal anschauen, was im Augenblick der Stand der Wissenschaft ist. Etwa 50% der Alzheimer-Kranken lassen sich auf 7 Risikofaktoren herunterbrechen. Das sind die Hauptrisikofaktoren, Ursachen. Und die anderen 50%, die haben eine Erbkomponente. Und auch da haben wir etwa einen Eindruck, was es sein könnte. Ich denke mir, dass wir im Augenblick den Fehler machen mit all dieser Zurückwendung zu dieser wunderbaren Natur, dass wir vergessen, dass es auch Fliegenpilze gibt und Knollenpilze gibt, die die Natur macht und die uns nicht bekommen. Und ich will einfach nur darauf hinaus, wir brauchen für eine bestimmte Gruppe von Patienten Medikamente. Unbedingt. Die haben wir nicht, aber die Chancen, dass wir sie bekommen, sind sehr groß. Die neuesten Nachrichten hat ja jeder im Ohr. Das Bexarotene, ein für Hauttumore zugelassenes Medikament, zumindest wirkt bei Mäusen. Wir können heute Menschen identifizieren, die in 3 bis 4 Jahren krank werden, also bei denen dann Symptome auftreten. Jetzt hätten wir, also das Fenster ist machbar, das ist finanzierbar. Wir können jetzt all die Medikamente wieder untersuchen, die bisher fehlgeschlagen sind, weil eben ein leeres Gehirn sich nicht therapieren
lässt. Das ist ja der entscheidende Punkt, glaube ich.
Das ist, glaube ich, der Punkt überhaupt. Ich meine, wenn man sich mal klar macht, es gibt ja so einen Cholesterinsenker, der weit über 10 Milliarden Dollar im Jahr Umsatz bringt. Das sind die sogenannten Statine. Die werden eingesetzt, um eben das Herzinfarktrisiko und den Bluthochdruck zu reduzieren. Und diese Medikamente wären nicht entwickelt worden, wenn man Menschen mit Infarkt mit den Medikamenten behandelt hätte. Nicht? Dann wirken sie nämlich nicht. Und bei Alzheimer hat man eben das vergessen. Und ich habe das auch relativ spät, ich mache mir da schon Vorwürfe, relativ spät gemerkt, dass ja die Gehirne leer sind.
Ja, dann müssen Sie jetzt doch an der Stelle mal definieren, was da eigentlich passiert.
Also wir haben ja 2 Typen von Menschen, die Probleme mit ihrem Kopf haben. Das eine ist der von Geburt an Behinderte. Den bezeichnen wir nicht als dement, der ist behindert. Und dann haben wir den Menschen, der etwas weiß, ein Wissen hat und dieses Wissen verliert. Und dieser Mensch, den bezeichnen wir als dement. Demenz ist der Überbegriff, so wie Krebs ein Überbegriff ist für viele Krebsarten. Es gibt Demenz, die zum Beispiel etwa 20% der Parkinson-Patienten kriegen. Es gibt eine Demenz, die heißt Huntington'sche Krankheit, Veitstanz. Es gibt viele verschiedene Demenzen. Und es gibt auch eine Demenz, die darauf zurückzuführen ist, dass das Gehirn nicht genug Sauerstoff bekommt. Das ist eine vaskuläre Demenz, da wird eben die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigt. Und dann gibt es eben die Alzheimer-Demenz, die nach Alois Alzheimer benannt wurde. Und die etwa 80% aller Dementen haben, sie leiden 80%, aber von diesen 80% haben mindestens 30% auch eine gemischte Alzheimer-Krankheit. Das heißt, die haben auch noch eine vaskuläre, eine Durchblutungsstörung. Kann man nicht über einen Kamm scheren. Und deshalb kann ich auch heute, wissen Sie, dadurch, dass diese Alzheimer-Patienten meistens alte Menschen sind, 80% der Alzheimer-Patienten haben auch ein Herz-Kreislauf-Problem. 80% der Alzheimer-Patienten haben auch ein Diabetes-Problem. 60-80%, also muss man unterscheiden. Und dann gibt es eben 30% haben auch ein Durchblutungsproblem. Die haben eine ganz anderes fortschreitende Krankheit als der es nicht hat. Und der weniger, also von den 20%, die kein Herzproblem haben, auch ich kann heute nicht voraussagen, wann einer sterben wird. Kann niemand, nicht? Weil man eben diese Multimorbidität und diesen alten Menschen vor sich hat.
Aber wenn Sie ein leeres Gehirn nicht wieder auffüllen können, also das ist ja ungefähr so, als wenn man alle Daten am Computer nur auf einem Chip speichert. Und wenn der kaputt ist, dann kann ich mir zwar einen neuen kaufen, aber der neue weiß natürlich nicht, was auf dem alten Chip drauf war. So ungefähr muss man das ja sich vorstellen. Und wenn man das aber nicht mit Medikamenten aufhalten, verhindern und schon gar nicht irgendwie revidieren kann, was bewirken denn dann Medikamente?
Also ich denke, dass es Wirkstoffe gibt, die in Patienten getestet wurden, die den Prozess aufhalten. Das ist gezeigt worden. Die haben nur nicht klinische Verbesserung gebracht. Das ist nichts an Symptomen eigentlich verbessert worden. Und man würde sagen, es ist unethisch, einen Patienten dann einzufrieren in dem Stadium und ihm nicht letztlich zu helfen. Eine solche Therapie ist eigentlich schwer zu vertreten. Wahrscheinlich leben die Leute dann mit dieser Umnachtung noch besonders lang, weil sie ja jetzt nicht mehr diese Alzheimer-Progression haben. Es ist nicht ganz wahr, dass ein leeres Gehirn leer bleibt, wenn man es therapieren kann. Es ist theoretisch denkbar, dass man keine neuen Nervenzellen braucht, sondern nur neue Nervenbahnen. Und wenn man dann das Vorhandene wieder verbindet, so wie eine Überlandleitung jetzt plötzlich wieder repariert, da fehlen ja nur 10 Zentimeter und der Strom ist weg, nicht? Und so ist es im Gehirn gelegentlich auch so. Ich denke, dass die vorhandenen Nervenzellen noch Wissen gespeichert haben und dass, wenn man sie wieder einbindet, doch ein Teil wiederkommen kann. Also das ist nicht gesichert, dass das so ist, das ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass es so ist. Wir träumen schon davon, dass in 50 Jahren neue Nervenzellen im Gehirn eingebracht werden können, beziehungsweise Nervenwachstumsfaktoren im Gehirn eingebracht werden können, die eben massive neue Verbindungen machen. Aber ich meine, der Gesunde macht das natürlich mit Bewegung, nicht? Also wenn sich bewegen, sehen Sie, dass bei den Leuten im Blut Nervenwachstumsfaktor ansteigt, ist das BDNF. Warum? Weil der Muskel ans Gehirn angehängt werden muss. Und im Gehirn passiert das gleiche. Das weiß man von Menschen. Aber beim Gehirn, dass da Wachstumsfaktoren auch beim Bewegen entstehen, das weiß man nur von der Ratte.
Aber man weiß auch nicht, ob man jetzt eigentlich nur nach einem Puzzleteil suchen muss, um das zu verhindern, dass es zu diesen Prozessen kommt?
Nein, man weiß nicht einmal, ob nicht Alzheimer zum Menschen gehört. Das heißt, Teil des Alternsprozesses Menschen ist. Ich denke schon, dass die Defizite und die schwerwiegenden Behinderungen, die Alzheimer mit sich bringt, als eine Krankheit bezeichnet werden kann. Aber es sieht nach meiner Ansicht viel danach aus, als würden eben die Stoffwechselprozesse, die im Gehirn laufen, und natürlich immer Schäden machen, weil die Verstoffwechselung von Zucker, wie es im Gehirn stattfindet, produziert immer eine geringe Menge aggressive Sauerstoffmoleküle. Und das Gehirn wird gestört werden, wird zerstört werden in einem langen Leben. Also ich glaube, das ist auch so eine Frage, die mich sehr beschäftigt und für die es auch keine Antwort gibt bisher.
Geht es denn, wenn wir das Thema Vorbeugung jetzt mal abschließen, darum, dass man im Grunde, wenn man das tut, zwar nicht verhindern kann, dass man beispielsweise Alzheimer bekommt, aber dass es darum geht, am Ende des Lebens noch ein paar gesündere Jahre zu gewinnen. Also der US-amerikanische Forscher James Freed nennt das Kompression der Morbidität. Also sprich, live longer, die faster. Also zu Deutsch, lebe länger, stirb schneller. Und mein langjähriger Hausarzt hat immer gesagt, fit in die Urne.
Ja, ich denke, es passiert ja schon so. Wir haben eine Lebenserwartungszunahme. Alle 4 Jahre werden wir 1 Jahr älter in der Lebenserwartung. Etwa die Jahrgänge seit 1900 werden beobachtet. Wie lange sind sie krank? Wie viel Kosten haben sie? Die Gesundheitskosten sind nicht drastisch gestiegen. Sie entstehen überwiegend in den letzten 6 Monaten. Und die Krankenhaustage und die Arztbesuche haben auch nicht so drastisch zugenommen wie die Lebenserwartung. Sie müssen sich vorstellen, um 1900 hat man 50 Jahre gelebt. Heute ist die Lebenserwartung in Deutschland bei den Männern bei 76, bei den Frauen nahe bei 83. Nicht mehr Krankheitszahl, nicht auf Kosten von Krankheit.
Ja, in diese Berechnung geht aber auch die Kindersterblichkeit mit ein und
natürlich,
so weiter.
Natürlich. Aber ich meine, wir leben ja heute länger, bis vor kurzem leben wir länger, weil die Hygiene zugenommen, Salz aus der Nahrung kam, Lebensstandard höher wurde, die Wohnbedingungen besser wurden. Und jetzt leben wir länger, weil es eben Antibiotika gibt und weil es die Impfung gibt.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Konrad Bayreuther, Gründungsdirektor des Netzwerkes Alternsforschung an der Universität Heidelberg, einer der renommiertesten Alzheimer-Forscher. Sie haben da, Herr Professor Bayreuther, ein Thema angesprochen, nämlich Demografie. Die Frage, ist das jetzt auch eine Volkskrankheit, Alzheimer? 1,2 bis 1,4 Millionen Menschen haben in Deutschland Alzheimer. Da gibt es ein paar Leute, die rechnen das hoch auf das Jahr 2050 und sagen dann, wir haben 4,8 Millionen dann. Ein Riesenproblem, weil wir natürlich auch weniger Menschen sind. Aber Sie haben mal gesagt, Sie seien zuversichtlich, dass bis dahin, also 2050, die Zahl halbiert werden kann. Also doch keine Katastrophe.
Also ich habe erstens mal die feste Überzeugung, dass niemand von uns in Zukunft schauen kann. Keiner. Kein Mensch auf der Welt. Das ist das Erste. Ich halte diese Hochrechnung für sehr gewagt, sehr kostenspielig und in keinster Weise gerechtfertigt. Sie sind eine Spielerei. Aber man sollte auch eben in die andere Richtung denken. Es gibt eben Daten, die zeigen, dass Menschen, die ältere Menschen, die Computer benutzen, kognitiv besser dran sind. Und das ist eine ganz neue Studie, die ist aus dem Oktober letzten Jahres. Und wir sehen ja, wie die Gesellschaft sich ändert und wie Wissen immer bedeutsamer wird. Und jeder, der einen Computer hat, ärgert sich über diese Updates, dass er wieder neue Programme wieder verstehen muss. Also ich bin permanent am Schimpfen, aber es tut mir gut. Das ist das Neue. Ich denke nicht, dass die Zahl der Patienten so steigen wird. Und die Behauptung, dass die Zahl der Patienten im Jahr 2050 nur halb so groß sein wird wie heute, hat eine ganz einfache Rechnung zugrunde liegend. Die Alzheimer-Krankheit breitet sich aus in einem Fenster von etwa 20 Jahren. Wenn man die ganz wenigen, diese 1000 Fälle in Deutschland anschauen, die in die Krankheit vor dem 50. Lebensjahr gezwungen werden, wenn man mal von denen absehen, dann bildet die Krankheit sich hauptsächlich ab zwischen dem 80. und 100. Lebensjahr. Und warum dieses Fenster von 20 Jahren, sagt die Wissenschaft ganz klar, dass bei Krankheiten sind die Risikofaktoren dafür verantwortlich. Und wenn wir die Risikofaktoren können, könnten wir die Krankheit um 20 Jahre hinausdrängen. Dann hätten wir nur noch ein paar tausend Patienten bei den 100-Jährigen. Aber so ist es natürlich nicht. Wir schaffen vielleicht 10 Jahre, 5 Jahre zu drücken. Und wissen Sie, wenn wir 5 Jahre drücken können, wenn 5 Jahre die Krankheit später beginnt, die Krankheit verdoppelt sich aller 5,5 Lebensjahre, das Risiko. Also im 85. Lebensjahr hat man 20%iges Risiko, jeder Fünfte hat Alzheimer, 80% haben keinen Alzheimer. Und im 90. Lebensjahr wird es dann 40%, dann haben aber 60% noch keinen Alzheimer.
Ich möchte das nochmal bekräftigen. Wir klagen ja manchmal darüber, dass also unsere Gesellschaft also reizüberflutet sei. Ja, immer ständig, Sie haben es ja gesagt, am Computer irgendwelche Dinge tun. Aber eigentlich, auch die beruflichen Anforderungen steigen natürlich, selbst bei Berufen, wo man früher überhaupt gar keinen Computer gebraucht hat, muss man heute hochteure Maschinen steuern mit Computern. Also die Anforderungen an das Gehirn sind doch gestiegen. Das ist doch eigentlich in Ihrem Sinne gut. Das ist doch eine Vorbeugung.
Ich bin auch aus diesem Grund sehr optimistisch, dass das nicht eintreten wird, dass diese Vervierfachung nicht eintreten wird. Ich denke, wir haben Menschen, die vielleicht geistig nicht so interessiert sind, aber wenn wir dann sehen, dass Musik nach Gehirnschlag viel schneller zur Erholung führt. Die Sprache kommt schneller wieder. Während derjenige, der ein Hörbuch hört, nichts davon hat. Wir verstehen das nicht, warum es so ist, aber wenn Sie Musik hören, Musik, die Sie kennen, nicht, wird im Gehirn das Bewegungszentrum aktiviert, Musik bewegt, kleine Kinder tanzen zu Musik, es wird das Gefühlszentrum aktiviert, natürlich auch der akustische Bereich, akustische Cordis aktiviert. Also man muss nicht unbedingt mit Computern spielen, man kann auch was anderes machen. Und ich möchte auch denjenigen, der im Garten arbeitet, das ist auch einer, der sich intellektuell beschäftigt. Das ist eine sehr reizvolle, ich mache das gelegentlich, sehr reizvolle Tätigkeit.
Ich meine, mir geht es ja jetzt darum, so ein bisschen, ich hatte ja mit der Angst angefangen, auch für die Zukunft den Menschen die Angst so ein bisschen zu nehmen. Und dazu gehört eben auch, dass man mal guckt, die Studien, die Häufigkeitsstudien über Alzheimer, wann sind die eigentlich gemacht worden? Ende des letzten Jahrhunderts, die meisten jedenfalls. Das heißt also, das waren Jahrgänge, sagen wir mal, ab 1920. Die haben einen Weltkrieg mitgemacht, die haben viele Entbehrungen mitgemacht. Die Frauen hatten damals überwiegend lediglich die mittlere Reife. Das ist spätestens seit den 60er, 70er Jahren ja total anders. Also da passiert doch etwas in Ihrem Sinne, da wird eigentlich vorgebeugt, sodass man eigentlich gar nicht so eine große Angst haben muss, oder doch?
Es gibt zwei Studien in den USA, die sagen, dass die Zahl der Patienten bei den 80ern jetzt leicht zurückgeht. Und das sind natürlich Menschen, die geistig interessiert sind, rege sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Zahlen, wie wir sie heute haben, sich einfach auf spätere Lebensjahre verschieben. Nicht? Also dann haben wir eben nicht 20% der 85-Jährigen mit Alzheimer, sondern 20% der 90-Jährigen. Das wird relativ schnell kommen, weil ich bin auch der Meinung, dass Sie da das sehr richtig sehen, dass diese Forderung der Menschen heute in Gesellschaft, jeder Automechaniker muss heute einen Computer benutzen, nicht? Dass uns das völlig verändert.
Allerdings kann man einen Trend schon hochrechnen, weil man ja weiß, wie viele Geburten hat es gegeben. Das heißt, man wird weniger Töchter vor allen Dingen haben, die diese Pflegerolle ja häufig übernehmen. Das sieht man ja jetzt auch bei Rudi Assauer. Das heißt, wir bekommen ein Pflegeproblem.
Ja, es ist durchaus denkbar, aber ich gucke jetzt sofort nach Japan, wo es eben diese berühmte Robbe gibt, die sich bewegen kann, wenn sie gestreichelt wird, antwortet sie.
Roboter.
Das ist ein Roboter, eine Robbe, glaube ich, ist es. Also ich habe es nie gesehen, aber es wird sehr viel von ihr berichtet, dass da eben ein Partner da ist. Natürlich darf der Mensch dadurch nicht ersetzt werden, aber der Mensch kann nicht permanent da sein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mit unserer Klugheit und unserem Wissen über das Gehirn auch Hilfsmittel entwickeln können, die das Problem des Rückgangs, Geburtenrückgangs an Mädchen teilweise kompensiert.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Konrad Bayreuther, Gründungsdirektor des Netzwerkes Alternsforschung an der Universität Heidelberg, einer der renommiertesten Alzheimer-Forscher. Wir sind damit angekommen beim Thema Angehörige. Wir sind uns bestimmt einig, dass es gut ist, wenn Angehörige damit offen umgehen. Insofern hat der Rudi Assauer das sicherlich richtig gemacht. Aber richtig schwierig wird es für die Angehörigen dann natürlich, wenn die Patienten so richtig grimmig, so richtig biestig, also wenn die Eltern auf Deutsch gesagt gemein werden. Ist das richtig?
Ja, weil das bei meiner Mutter auch passiert, völlig unverständlich, warum diese gütige Frau, die uns drei Buben am Ende des Zweiten Weltkriegs großgezogen hat, selbst nicht gegessen hat, damit wir satt wurden, diese großartige Frau aggressiv wurde. Wir wissen, dass etwa 20% der Alzheimer-Patienten Aggressivität entwickeln, ohne es vorher gehabt zu haben. Zum Teil kommt es aus Schmerzen. Zum Teil eben aus dem Unverständnis. Das ist vergleichbar mit dem Wunsch des Alzheimer-Patienten, der nach Hause möchte. Er möchte wieder der werden, der er war. Er will ja nicht nach Hause gehen. Er sucht nur sein Inneres, sein Ich, seine Zeit, in der er sich wohlgefühlt hat. Und es ist natürlich schon so, wenn Sie so sehen, was wir heute mit diesen Menschen machen, die kommen aus einem im Leben gewachsenen Heim, das ein oder andere schöne, liebgewordene Möbelstück, dürfen sie auch mitnehmen, aber der Rest ist Resopal oder, es ist so eine Krankenhausatmosphäre. Wer kann sich denn da wohlfühlen? Wer wird denn da nicht aggressiv? Also ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht auch da mal ausrasten würde. Wir müssen einfach auch ein bisschen mehr an die Menschen denken und sie nicht nur füttern und trocken machen und waschen und pflegen im hygienischen Sinne, sondern auch pflegen als Menschen in ihrer Biografie.
Das ist ein ganz wichtiger Appell, den man kennt aus der Diskussion über Pflege, auch über Pflegeheime. Auf der anderen Seite Frage, gibt es eigentlich ein Stadium bei der Alzheimer-Krankheit, von dem an die Betroffenen das gar nicht mehr erkennen, in welcher Lage sie sind? Also dass wir das dann zwar wissen, die sind in einer furchtbaren Lage, aber die das vielleicht selber gar nicht erkennen, was ja nicht heißt, dass man anders mit ihnen umgeht, als sie es jetzt befordert haben.
Also da bin ich jetzt in der glücklichen Lage, einen Kollegen zu haben, das ist mein Kollege Andreas Kruse, Professor in Heidelberg, der diese Frage experimentell untersucht hat. Er hat die Gesichtszüge von Endstadiums-Alzheimer-Patienten untersucht, die konfrontiert wurden mit einer Animation, einer Aktivität, die aus der Biografie kam. Man versucht, die Leute anzusprechen. Und es ist so, dieses Demian-Projekt ist mittlerweile das Buch entschieden. Es ist so herausgekommen, dass alle ansprechbar sind, dass bei allen noch Lebensqualität erzeugt werden kann. Das heißt, sie sind ansprechbar. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass eben allein der Hautkontakt, die Haut ist eines der größten Nervenorgane, was wir haben, Organe überhaupt, dass der noch bis zum Tode geht und dass auch die liebe Stimme in ihrer Stimmfärbung erkannt wird. Natürlich kommt es vor, dass der Patient so umnachtet ist, dass er überhaupt seine Angehörigen nicht mehr erkennt.
Das ist dann ganz schwierig für die Angehörigen, glaube ich.
Das ist hart, ja. Es gibt auch keinen Dank, wenn man zu Hause gepflegt wird. Das ist ganz, ganz schwer. Und ich glaube, da muss man eben auch vorsichtig sein und trotzdem noch so tun, als würde man erkannt werden. Denn wir wissen ja nicht, was im Gehirn dieses Menschen vorgeht.
Aber lautet die wichtigste Botschaft an die Angehörigen, an die Pflegenden, sich möglichst schnell Hilfe zu holen?
Das ist das Allerwichtigste. Ich auch als Wissenschaftler, ich suche mir immer Partner, ich mache nicht alles selbst, dauert alles viel zu lang.
Also Hilfe meint jetzt also auch nicht nur, also dass man beispielsweise einen Pflegedienst bestellt und so weiter, wenn das eben von der Kasse bezahlt wird, wenn das möglich ist, wenn das Stadium soweit ist, sondern auch psychologisch.
Ja, aber ganz sicher. Ich meine, wir haben ja zwei Leidtragende. Das eine ist der Patient, der eben sich nicht mehr in sich wohlfühlt, dabei könnten wir aber helfen. Und das andere ist eben der Pflegende, der halt öfters zum Arzt muss und öfters krank wird, weil er eben meint, er kann andere Menschen nicht belästigen mit diesem schwierigen Problem. Aber ich glaube, das ist auch eines der guten Dinge, die Rudi Assauer gemacht hat, dass er darüber gesprochen hat. Und da tut er auch sich selbst was. Er tut nicht nur uns was, indem er sagt, schaut euch an, ich bin in einer Familie hineingeboren, in der es die Alzheimer-Krankheit, ich brauche Medikamente. Das ist eigentlich der Aufschrei, den ich als zweiten sehe. Und der erste ist eben, dieses Bedürfnis drüber zu sprechen und das aus sich rauszulassen. Das ist, ich denke, für jeden im Pflegen ist ein großer Gewinn, wenn er das erkannt hat, dass er sich anvertraut und dass er auch nicht aufhört, wenn er sich leisten kann, in eine Kneipe zu gehen, in ein Restaurant zu gehen. Die essen gern, die Alzheimer-Patienten. Natürlich ist es unangenehm am Anfang, aber Gott, ich denke, man geht ja auch mit Kindern, die sich auch nicht unbedingt immer nur mal richtig benehmen, wie es die Erwachsenen wollen, in Kneipen und Restaurants.
Aber das gibt's schon, hat man das festgestellt, ja, dass also Pflegende durchaus auch Depressionen bekommen, weil sie mit dieser Situation nicht klar werden?
Es gibt eine Berechnung, was Alzheimer in Deutschland kostet. Und in dieser Veröffentlichung, die im letzten Jahr publiziert wurde, wurden drei Gruppen von Patienten aufgelistet. Die einen, die kriegen also eines der vier zugelassenen Medikamente, die anderen kriegen Beruhigungsmittel und die dritten kriegen nichts davon. Und dann gab es noch eine andere Gruppe, die nicht untersucht wurde. Und bei der Gruppe, die das Medikament bekam, hatten 20% eine Depression. Bei der Gruppe, die Schlafmittel und Beruhigungsmittel bekam, 60% eine Depression. Über 5 Jahre. Und bei der anderen Gruppe waren es 30%.
Ja, von den Patienten, ich meinte jetzt von den Pflegenden.
Ach, von den Pflegenden. Also ich kenne da nur Einzelberichte, bin mir jetzt nicht im Klaren, ob es da Publikationen gibt. Ich würde es aber warten, dass das natürlich Stress ist einer der Wege, der zur Depression führt. Ich würde es erwarten, aber vielleicht ist auch meine, da ist mein Horizont zu eng auf diesem Gebiet.
Gunter Sachs hat sich aus seiner Sicht rechtzeitig erschossen. Was weiß man über Suizide bei Alzheimer-Kranken?
Also es gibt Suizide, über die wird nicht berichtet. Ich habe eine größere Erbschaft für meine Forschung aus einem solchen Suizid bekommen. Ich habe die Person kennengelernt, konnte es nicht verhindern. Ich kann Ihnen keine Zahlen sagen, aber sie sind, gehen eher in eine zweizahlige Richtung als Richtung Null.
Und was weiß man über den Wunsch nach Sterbehilfe? Also ich habe ein Beispiel im Kopf, nämlich den Rhetorikprofessor Walter Jens. Ja. Der hat also vor seiner Demenz war ja also ein Verfechter der Sterbehilfe und dann soll er aber jetzt seiner Frau mal zugerufen haben, nicht tot machen, bitte nicht tot machen.
Also Frau Walter Jens hat einen engen Kontakt zu uns. Wir haben mehrfach mit ihr gesprochen. Sie hat auch bei uns, wir bilden junge Studenten aus, vorgetragen. Allein schon die Tatsache, wie er seine Erdbeertorte isst, hat Frau Walter Jens veranlasst, das nochmal zu hinterfragen. Und es ist so. Ich denke, man kann nicht, bevor man ein Problem hat, entscheiden, wie man mit dem Problem umgeht. Ich will Ihnen eine Zahl geben, die das klar macht. Über 885-Jährige und Älter wurden befragt in Newcastle upon Tyne in England. Wie schätzt ihr eure Lebensqualität ein, verglichen mit Gleichaltrigen? Wissen Sie, was da rausgekommen ist? 77% haben gesagt, uns geht's großartig, uns geht's sehr gut, uns geht's gut. Und von den restlichen, die da übrig geblieben waren, hatten über 80% eine Depression und eine Demenz.
Also ist das doch eigentlich, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, ein recht optimistischer Schluss dieses Gespräches.
Das will ich auch sagen. Ich würde am liebsten den Namen Alzheimer-Krankheit verbannen und den Menschen zurufen, mach das Beste draus. Da gibt es noch sehr, sehr schöne Jahre, die mit dem Spickzettel und mit einem lieben Mitmenschen sehr lebenswert sind. Dann gibt es auch schwere Jahre. Aber ich sehe auch dankbare Pflegende, die dann bei der Alzheimer-Selbsthilfe weitermachen, nachdem der Angehörige gestorben ist, weil sie das gebraucht haben.
Herr Professor Bayreuther, Sie sind heute privat in Berlin. Umso mehr danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne, gerne.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Konrad Bayreuther, Gründungsdirektor des Netzwerks Alternsforschung an der Universität Heidelberg, einer der renommiertesten Alzheimer-Forscher. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns zugehört haben.